Die Gemeinde ist ein wunderbarer Ort. Ein Ort, ein wunderbarer Garten. Das ist auch der Ort, die Wirklichkeit von Jerusalem. Guckt mal, wir sind dazu gezwungen, manchen zu sagen, wir müssen jetzt aufhören mit Zeugnissen, weil der Herr so reich ist. Und das ist unsere Erfahrung, sie muss sich vermehren, dass alle mit viel Reichtum kommen, dass es so viel gibt, dass wir die Versammlung noch verlängern müssten. Und das soll wirklich unsere Erfahrung werden. Die Gemeinde ist das himmlische Jerusalem. Und die Eigenschaft Jerusalems ist, dass es der Ort ist, den Gott erwählt hat. Und zuerstens konnten die Juden damals nicht hingehen, wo sie wollten. Aber heute, in unserem gefallenen Zeitalter, jeder kann das tun, was er will, was gut ist in seinen Augen. Jeder will Freiheit haben. Und diese Haltung findet man sogar in der ganzen christlichen Welt, wo jeder anbeten will, wie er will, und dienen, wie er denkt. Aber die Eigenschaft Jerusalems ist, dass Gott gewählt hat. Und er hat ganz klar gesagt, alle anderen Orte müsst ihr zerstören und ihr werdet hingehen zum Ort, den der Herr erwählt hat. Im Alten Testament war es Jerusalem. An diesem Ort konnten sie nicht kommen mit leeren Händen. Sie mussten mit Opfer kommen. Und das ist ein wunderbares Bild vom Gemeindeleben. Heute die Gemeinde, sie soll das wahrhaftige Jerusalem sein, das himmlische Jerusalem. Das heißt, dass wir zuerst zum von Gott erwählten Ort kommen, aber das auch, dass wir mit Opfern kommen. Manche haben sogar gesagt, ich hätte ein Brandopfer oder ich hätte noch ein Friedensopfer oder ich hätte noch ein Opfer. Ich gebe euch einen Rat. Das nächste Mal fängt früher an. Wir haben schon eine ganze Stunde gehabt. Es gibt eine ganze Stunde, um da geistliche Opfer zu bringen. Das ist eine gute Übung. Wenn wir zur Versammlung kommen, lass uns sofort anfangen. Schon mit Gebet. Mit unserem Lob. Manchmal haben wir sehr viel den Herrn erfahren. Wenn ich euch erkläre alle Erfahrungen mit allen diesen Opfern, da wird es stundenlang dauern. Manchmal ist einfach unser Lob so voll mit solchen Opfern. Wenn wir den Herrn loben, ist es nicht nur Worte. Das heißt, dass wir ihn wirklich erfahren haben als unser Speiseopfer, als unser Brandopfer, als unser Friedensopfer, als unser Opfer für die Sünde und für die Übertretungsopfer und Sündopfer. Die ganze Woche sollen wir Christus erfahren als diese Opfer. Und dann besonders am Tisch des Herrn kommen wir und öffnen den Mund. Der Herr möchte, dass wir geistliche Opfer ihm bringen. Diese Opfer sind besonders natürlich in der Versammlung. Da können wir sie bringen. Und lass uns das nächste Jahr üben, den Herrn reich zu erfahren. In allen seinen Aspekten. Wir haben vorher über den Frieden gesprochen. Christus ist unser Friede. Aber um wirklich Christus als unser Friedensopfer zu haben, da müssen wir es auch erfahren. Auch als unser Brandopfer, als unser Speiseopfer, als unser Sündopfer, als unser Übertretungsopfer. Dann sind wir im Frieden, weil Christus unser Friede ist. Das ist etwas, was wir üben können das ganze nächste Jahr. Ist, dass wir Christus in allen Aspekten erfahren. Dann, wenn wir zum Tisch kommen, da können wir uns üben. Das ist eine Übung, den Mund aufzutun, so schnell, so früh wie möglich, indem wir singen, indem wir loben und indem wir auch alle seine Opfer bringen. Dann wird unser Vater auch zufrieden sein. Lass uns nicht denken, dass es einfach noch im Alten Testament ist. Wir haben oft gesehen, dass der Herr die ganze Schrift gegeben hat. Und in der ganzen Schrift gibt es die Offenbarung des Geheimnisses, des ganzen Geheimnisses. Nur in der Zeit vom Volk Israel war es Schatten. Das war aber schon der Wille Gottes. Im Alten Testament gab es Jerusalem. Und in Jerusalem musste man gehen. Und wie ist es im Neuen Testament? Gibt es immer noch Jerusalem? Ja. Aber jetzt ist es ein himmlisches Jerusalem. Im Alten Testament gab es Opfer. Gab es keine Opfer mehr? Oder gibt es noch Opfer jetzt im Neuen Testament? Ja. Aber diese Opfer sollen geistlich sein, nach 1. Petrus. Es gab Priester im Alten Testament. Gibt es immer noch Priester im Neuen Testament? Ja. Er hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Aber diese Priester müssen geistlich sein. Es gab einen Tempel im Alten Testament. Gibt es keinen Tempel mehr? Jetzt im Neuen Testament, ja, es gibt einen Tempel, aber es ist ein geistliches Haus. Geschwister, die Gemeinde ist so reich. Es ist die Braut Christi. Sie ist auch ein Krankenhaus, wo der Herr unser Arzt ist. Ich ermutige euch alle, zur Versammlung zu kommen, egal in welchem Zustand ihr seid. Ich habe gerade gesagt, wenn wir in der Gemeinde sind, kommen wir zum himmlischen Jerusalem und wir bringen geistliche Opfer. Das ist die normale Situation. Aber wenn ihr den Eindruck habt, dass ihr eine sehr schlechte Woche hattet und ihr denkt, ich habe nichts erfahren. Und noch dazu, mein Herz ist krank. Wir haben vom Gehorsam gesprochen. Wir erfahren, ich habe ihr Ungehorsam erfahren. Ich bin krank. Wenn ich Jesaja lese, Jesaja 1, da beschreibt der Herr sein Volk und sagt, er ist krank vom Fuß bis zum Kopf. Ich bin krank vom Fuß bis Kopf. Also das macht keinen Sinn, zur Versammlung zu kommen, oder? Wenn ich komme, habe ich kein Brandopfer. Ich war nicht absolut für den Herrn. Ich habe kein Speisopfer, weil ich wirklich nicht, ich war zu kurz. Ich habe kein Friedensopfer. Also ich bleibe zu Hause. Und wenn es mir besser geht, dann komme ich zur Versammlung. Das ist, was der Feind uns sagt. Wenn jemand wirklich krank ist, muss er nicht zu Hause bleiben. Wenn er wirklich krank ist, dann muss er zum Krankenhaus hingehen. Wenn er zu Hause bleibt, wird es noch schlechter. Die Gemeinde ist auch ein Krankenhaus, wenn ihr euch schlecht fühlt. Euer Herz, es geht euer Herz nicht gut. Eurem Kopf geht es auch nicht so gut. Eure Gedanken gehen überall. Eure Gebeine, also euren Beinen geht es auch nicht gut. Ihr seid lahm. Bleibt aber nicht zu Hause. Kommt zur Gemeinde. Das ist ein wunderbares Krankenhaus. Wir haben viele Wunder gesehen. Unmögliche Fälle. Lahme, die laufen. Stumme, die reden, Blinde, die sehen. In der Gemeinde heilen wir alle Krankheiten, weil wir den größten Arzt haben. Lass uns nie diese Gedanken vom Feind annehmen. Mein Zustand ist schlecht, ich komme nicht. Doch, ich komme. Aber die Gemeinde ist nicht nur ein Krankenhaus, es ist auch das himmlische Jerusalem. Der Herr will uns heilen und wiederherstellen, dass wir schlussendlich in der Lage sind, diese Opfer zu bringen. Dann werden wir, wenn wir wirklich ehrlich sind, dass wir alle krank sind in unserem Alltag, aber dass jeder Aspekt von unserer Krankheit eine Gelegenheit ist, zum Herrn zu kommen. Ich bin nicht für Gott, aber er ist mein Wanderer, er ist ganz für Gott. Meine Menschlichkeit ist nicht gut, aber er ist mein Speiseopfer. Also wir werden wirklich Christus genießen, der wirklich alles ist, was wir nicht sind. Und das bringen wir zu unserem Vater als Opfer, um ihm wohlgefällig zu sein. Also lass uns das ganze nächste Jahr üben, um Christus zu erfahren als unsere Opfer und diese Opfer zum himmlischen Jerusalem zu bringen. Hebräer 12, 22 ist wunderbar und das müssen wir immer wieder lesen und lesen. Vielmehr seid ihr zu dem Berg Zion gekommen und zu der Stadt des lebendigen Gottes. Was wir gerade gesagt haben, hat die Gemeinde viele Aspekte, aber hier der erste Aspekt, der genannt wird, ist der Berg Zion. Wenn man Christen fragt, was ist die Gemeinde, bekommt man viele Antworten. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Es ist die Familie Gottes. Die Gemeinde ist ein Krankenhaus. Die Gemeinde ist eine Herde, wo der Herr der Hirte ist. Viele Aspekte gibt es. Es ist aber nicht sicher, dass die erste Antwort diese ist, dass die Gemeinde der Berg Zion ist. Es ist eine große Offenbarung, die der Herr uns zeigen möchte. Der ermahnt hier die hebräischen Gläubige, die gut angefangen haben mit dem Herrn, aber die in Gefahr waren, wegzugehen vor der Gemeinde. Deshalb steht in Hebräer 10, versäumt eure Versammlungen nicht. Sie haben gut angefangen mit dem Herrn, aber der Feind arbeitet immer, um uns wegzuziehen. Und er hat ein Ziel. Er möchte, dass wir die Versammlung oder die Gemeinde verlassen. Weil er uns, wenn er uns wenn wir dann alleine sind, dann kann er uns sehr einfach zerstören. Viele haben bestimmt so Sendungen gesehen, wo über Tiere, wo man sieht, dass Gazellen als eine Herde sind. Sie sind geschützt, aber wenn eine Gazelle alleine weggeht, auch wenn diese Gazelle stark ist, dann kannst du sehr schnell sehen, wie ein Löwe kommt und diese Gazelle fangen, weil sie alleine ist. Und sie fressen diese Gazelle, sei sie stark oder schwach. Wenn sie alleine ist, kann dieser Feind, der Löwe, sie weg sehr einfach fressen. Deshalb müssen wir wirklich in der Herde bleiben. Eine schwache Gazelle, die in der Herde bleibt, wird nicht gefangen von der Löwe. Aber die starke Gazelle, die alleine geht, kann nichts machen vor dem Feind. Deshalb spricht der Herr zu den Hebräern, verlasst oder nicht eure Versammlung. Er ermutigt sie, bis zum Schluss weiter zu bleiben in dem, was der Herr ihnen offenbart hat. Und dann im Kapitel 12 sagt er, vielmehr seid ihr zu dem Berg Zion gekommen. Ihr seid da angekommen. Geschwister, wir müssen wirklich eine große Wertschätzung haben für die Gemeinde. Die Gemeinde ist der Berg Zion. Was ist unsere Wertschätzung? Wertschätzung von der Gemeinde? Manchmal sagt uns unsere Seele, die Gemeinde ist nicht so anziehend. Könnt ihr euch erinnern, was Zion heißt, bedeutet? Ein trockenes Land. Für unsere Seele ist Zion ein trockenes Land. Aber Zion ist, wie wir hier lesen, die Stadt des lebendigen Gottes. Ihr seid zu dem Berg Zion gekommen und zu der Stadt des lebendigen Gottes. Amen. Halleluja für die Gemeinde. Es ist die Stadt des lebendigen Gottes und die Stadt des großen Königs. Dort will er unser König sein. Das lesen wir auch weiter im Vers 28. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen. Wir können da Zion unterstreichen im Vers 22 und auch im Vers 28 ein unerschütterliches Reich und dann ein Strich machen zwischen beiden. Zion ist dieses unerschütterliche Reich. Zion ist die Stadt des großen Königs. Es ist ein Krankenhaus, ein wunderbarer Garten, der Leib Christi und auch Zion, die Stadt des großen Königs. Das himmlische Jerusalem. Jerusalem, immer noch Jerusalem, aber himmlisch, wo wir unsere geistliche Opfer bringen, um ihm die wahrhaftige Anbetung zu bringen, die er sucht. Ich glaube, wir können noch viele Fortschritte machen. Auch am Tisch des Herrn. Viel Fortschritte. Aber wir haben jetzt ein ganzes Jahr, das ganze nächste Jahr, um uns zu üben. Es wäre wunderbar, wenn wir Woche für Woche, Monat für Monat, wir einen Fortschritt sehen, wenn der Herr auf uns schaut. Manchmal muss er sagen, es ist hier wirklich ein Krankenhaus. Ah, ist nicht enttäuscht. Sagt, ja, hier gibt es was zu tun. Es sieht Peter und sagt, oder hier, es gibt dieses Problem und dieses Problem. Und dann kommt zu Theo und sagt, wegen dem Alter, so viele Probleme. Und dann hier viele Probleme wegen der Jugend. Und hier Probleme vom Alter. Und hier so viele Probleme zu heilen. Aber der Herr hat da keine Angst davor. Er ist der große Arzt. Mindestens gibt es da einen Sinn. Die religiösen Leute damals haben ihm verworfen, mit den Sündern zu sein. Und er hat gesagt, aber die Kranken brauchen einen Arzt. Ich bin als der Arzt gekommen. Die Gemeinde ist auch der Ort, wo er der Arzt ist. Es ist absolut richtig. Die Gemeinde ist ein Krankenhaus. Kommt mit Kranken. Der Herr behandelt alle Probleme, Augenprobleme. Wir haben alle Augenprobleme. Wir sehen alles, was wir nicht sehen sollten und nicht den Gottesvorsatz. Unsere Ohren, der Herr schreit und spricht und wir hören nicht. Er hat so eine laute Stimme und wir hören so schlecht. Wir verstehen nicht. Wir haben Probleme zu wandeln und so weiter. Aber lob den Herrn. Der Herr ist dieser große Arzt, der uns heilt. Und je mehr er uns heilt, je mehr er uns auch unter sein Haupt bringt, dass wir wirklich in seinem Reich sind. Und er bringt uns in die Wirklichkeit des himmlischen Jerusalem. Dass wir alle ihm wohlgefällige Opfer bringen. Also wenn eure Seele euch sagt, ihr sitzt in der Versammlung und eure Seele sagt, in euren Gedanken sagt, oh, es ist so lang. Oder, oh, es ist so langweilig. Oder, wann ist die Versammlung endlich zu Ende? Das ist ein Zeichen, dass ihr blind seid. Ihr seht nicht all den Reichtum von dem Herrn in Zion. Das ist aber nicht das Ende. Wenn der Herr kann unsere Augen öffnen und dann sehen wir, das ist die Stadt des lebendigen Gottes. Und dann weiter in Vers 22 und zu Zehntausenden von Engeln. Wir sind nicht bewusst manchmal. Es gibt so viele Engel. Zehntausende von Engeln. Sie freuen sich zu sehen, dass der Herr in unserer Zeit sein Reich bekommt unter uns. Ein Drittel von den Engeln freuen sich nicht. Die gefallen sind, nein, sie tun ihr Bestes, damit der Herr seinen Plan nicht bekommt. Deswegen müssen wir kämpfen gegen diesen Dritten von den Engeln. Es gibt viel Arbeit, deswegen müssen wir diesen Kampf gut kämpfen. Der Bruder hat uns gestern daran erinnert, Lukas 18, ich tue den Richter ein bisschen höher jetzt auf der Tafel. Es gibt diese drei Parteien sozusagen. Der Herr als unser Richter, ein gerechter Richter. Aber in diesem Gleichnis in Lukas 18 ist er bezeichnet als ein ungerechter Richter, um uns zu zeigen, dass wenn die Witwe zu ihm kommt und immer wieder kommt, in so einer Situation, selbst ein ungerechter Richter wird am Ende doch auf sie hören. Deswegen hat der Herr gerade dieses Gleichnis gegeben, um uns zu zeigen, dass es notwendig ist, alle Zeit zu beten, unablässig. Wenn der ungerechte Richter zum Schluss doch antwortet, wie viel mehr wird unser gerechter Richter uns erhören? Es gibt auch diese, das ist der letzte da, der Widersacher auch in diesem Gleichnis, und den müssen wir auch nicht vergessen. Dieser Widersacher kämpft gegen uns. Wir müssen nicht mehr naiv sein und denken, dass Satan uns in Ruhe lässt, damit wir in Ruhe die Gemeinde bauen können. Sobald er seinen Dienst angefangen hatte oder sogar sofort er geboren wurde, war der Feind schon da. Und sein ganzes Leben lang war der Feind sein Widersacher. Und sobald haben die Apostel angefangen, das Evangelium zu predigen, war der Feind da als ein Widersacher. Wird er uns die Gemeinde in Ruhe aufbauen lassen? In Ruhe? Sobald wir Stellung bezogen haben für den Plan des Herrn in der Gemeinde, haben wir ein Problem nach dem anderen gesehen. Wir haben aber auch eine Lösung nach der anderen gesehen und die Hand Gottes. Und vielleicht haben wir jedes Mal gedacht, wenn wir den Sieg des Herrn gesehen haben, haben wir gesagt, ah, wunderbar, lob den Herrn. Oft haben wir gesehen, es war nicht mehr natürlich, es war nicht mehr menschlich, was wir gesehen haben. Es war ein großes Problem, aber wir haben gebetet und wir haben gesehen, wie Gott angegriffen hat. Dann haben wir gedacht, okay, jetzt ist es zu Ende, es ist vorbei. Denkst du, dass es vorbei ist? Denkst du, der Feind wird sagen, ah, das ist vorbei? Nein, ein Drittel von den Engeln, das heißt viele, ich weiß nicht wie viele, aber viele, die wissen alle, dass die Wiederkunft des Herrn so nahe ist. Denkt ihr, dass sie uns in Ruhe lassen werden? Sicher nicht. Es ist deswegen so notwendig, dass wir gestärkt sind im geistlichen Kampf. Wir kämpfen aber nicht mit unserer natürlichen Kraft. Wir sind sehr oft wie eine Witwe vor dem Feind. Es gibt da keinen Mann, der uns schützt. Wir fühlen uns schwach, aber wir haben einen gerechten Richter. Und wir müssen Glauben haben, dass er wirklich eingreifen kann und er wird es tun. Und wir müssen wirklich nicht vergessen, dass das Ende im Gleichnis oder der ganzen Geschichte ist, dass der Feind vielleicht gefährlich ist heute. Es ist eine Schlange, aber nicht nur eine Schlange, ein Drache. Aber lass uns nicht vergessen, dass während des tausendjährigen Reiches er wird gebunden sein. Und das ist keine Krone, das sind Flammen, was ich da zeichne. Zum Schluss wird der Feind, dieser Widersacher, in den Feuerpfuhl geworfen werden. Und das müssen wir auch nicht vergessen. Der Feind tut alles, tobt heute. Aber der Feuerpfuhl wurde für ihn und seine Engel vorbereitet. Ihr werdet diesen Vers wiederfinden. Wisst ihr, wo das steht? Ja. Nein. Matthieu. Matthäus Evangelium. Der Feuerpfuhl wurde für Satan und seine Engel vorbereitet. Das motiviert uns alle, das Evangelium zu predigen, die gute Nachricht, diese frohe Nachricht. Der Feuerpfuhl wurde nicht am Anfang für die Menschen vorbereitet, sondern für Satan und seine Engel. Aber wenn der Mensch Satan weiter folgt, wird er am gleichen Ort enden. Aber die Absicht Gottes, so sehen wir auch seine Liebe, er will uns herausziehen. Der Schiff wird Schiffbruch erleiden. Ne? Deswegen müssen wir wirklich Fortschritte machen das nächste Jahr. Wir müssen in der Anbetung des Vaters Fortschritte machen. Wir können natürlich Lieder singen, aber wir müssen auch viel üben, diese Opfer zu bringen. Aber wir haben viel zu tun, um gegen den Feind zu kämpfen im guten Kampf und auch das Evangelium des Reiches zu verkündigen, damit viele nicht in den Feuerpfuhl gehen, verloren gehen. Habt ihr den Vers gefunden? Offenbarung 19,20. Der Tier wurde gegriffen mit dem falschen Prophet und so weiter. Lebendig wurden diese beiden in den Feuersee geworfen, mit dem Schwefel brennt. Das stimmt. Aber wo ist der Vers? Lanzang, ja, genau, 25. Matthäus 25, Vers 41. Dann wird er auch denen zur Linken sagen, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Amen. Amen. Halleluja. Gott hat ein ewigen Feuer vorbereitet für den Teufel und für seine Engel. Ein Drittel von den Engeln, sie sind noch aktiv heute. Sie haben gegen den gekämpft seit der Geburt an, aber sie waren nicht siegreich. Zum Schluss am Kreuz hat der Herr sich unterworfen. Heute kämpft der Feind gegen die Gemeinde und möchte alles tun, damit die Gemeinde ihren Auftrag nicht macht, nicht tut. Aber wenn wir die Augen auf den Herrn bewahren, auf den, der siegreich ist und gekrönt mit Ehre und Herrlichkeit, werden wir einen großen Sieg erfahren. Wenn der Herr kommt, um sein Reich auf die Erde zu errichten, kommt er nicht alleine, aber mit den Berufenen, mit den Auserwählten und Treuen. In Offenbarung 17,14 spricht da der Herr von den Berufenen. Es gibt viele Berufenen, aber wenige Auserwählte. Und wer sind die Auserwählten? Die treu sind. Deswegen müssen wir heute dem Herrn treu sein, damit der Herr sein Reich errichten kann. Lobte den Herrn. Ihr seid zum Berg Zion gekommen, wieder Hebräer 12, 22, zu den Tausenden von Engeln, zu der Versammlung aller, zur Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. In Zion ist der Herr unser Richter. Wie hat uns unsere Schwester erinnert hat am Anfang, es ist gut, gerichtet zu werden. Lasst uns dem Herrn sagen, richte in mir alles, was zu richten ist. Richte es jetzt. Die Gemeinde ist ein wunderbarer Ort, ein wunderbarer Garten. Es ist aber auch der Ort, wo der Herr uns richtet. Er richtet die Gedanken unseres Herzens. Aber wenn er uns richtet, dann befreit er uns auch, wie ein Arzt, der eine Krankheit oder ein Krebs oder sowas richtet, sozusagen, aber um zu heilen. Der richtet uns, um uns zu heilen. Er ist der gerechte Richter, der Gott aller. Und wir sind auch zu Jesus gekommen, dem Mittler. Das ist so wunderbar. Wir haben einen Richter, wir haben aber auch einen Mittler, der uns retten kann. Wie heißt es? Er kann uns aufs Völligste retten. Amen. Wir haben einen Richter in der Gemeinde. Wir haben aber auch einen Mittler, einen Retter. Und den Mittler eines neuen Bundes und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Das Blut Jesu ruft nicht nach Rache, sondern nach Vergebung. Habt ihr nicht das genossen heute Abend, wenn wir einen Kelch getrunken haben, dass sein Blut uns von aller Sünden reinigt? Wenn wir im Licht des Herrn stehen, sind wir oft nicht so stolz auf uns, weil wir unsere Sünde sehen. Aber wir können zu ihm kommen, um aufs Völligste gerettet zu werden. Und sein Blut reinigt uns vor allen Sünden. Dann, wie gut man sich fühlt, wenn wir unsere Sünde bekannt haben, haben wir diese Sicherheit, dass der Herr unsere Sünde vergibt. Aber, und ich werde nie müde, davon zu sprechen, er vergisst sie auch. Lobt den Herrn für sein Blut. Was gibt es in Zion? Was gibt es in Jerusalem? Es gibt einen Richter. Aber nicht nur der Richter. Den Richter gibt es, aber auch den Mittler. Der König ist da. Aber dieser König ist auch ein Retterkönig. Und es gibt auch sein Blut. Hebräer 7, 25 ist so wunderbar, um in die Wirklichkeit von Hebräer 12 hineinzukommen, vom Berg Zion, müssen wir auch das ganze Hebräerbrief zu lesen. Ich kann euch nur empfehlen, in den nächsten Tagen euch Zeit zu nehmen, um dieses ganze Brief wieder zu lesen, um wirklich den Berg Zion so wertzuschätzen. Das himmlische Jerusalem brauchen wir den ganzen Brief. In Hebräer 7, 25 sehen wir, dass er aufs Fülligste retten kann, die, die durch ihn zu Gott kommen, vorwärts kommen. Denn er lebt immer da, um für sie einzustehen. Wir haben in der Gemeinde einen Richter, wir haben aber auch jemand, der da ist, um einzustehen. Immer da. Und der fähig ist, uns aufs Völligste zu retten. Wir haben durch das ganze Wochenende vom König gesprochen. Wenn wir auf uns schauen, merken wir auch, dass wir rebellisch sind. Es reicht nicht aus, zu sehen, dass wir unter der Autorität des Hauptes stehen müssen. Wir müssen auch sehen, dass wir Errettung brauchen. Wir brauchen den, der fähig ist, uns zu retten. Aufs Völligste kann er uns retten. Wir müssen uns entscheiden, zu ihm zu kommen. Aber durch unsere Anstrengungen können wir nicht errettet werden. Aber er kann, ich mag das, dieses Wort, er kann aufs Völligste retten, erretten, die durch ihn zu Gott vorwärts kommen. Er kann retten, erretten, aber wir müssen vorwärts kommen. Und es gibt ein wunderbares Mittel, vorwärts zu kommen. Was ist dieses Mittel? Unseren Mund aufzutun, seinen Namen anrufen. Vor vielen Jahren haben wir entdeckt, dass wir den Namen Jesu anrufen können. In dieser Zeit haben wir gelernt zu sagen, O Herr Jesus, sind wir hinübergegangen vom Bereich der Erkenntnis zum Herrn selbst. Nach so vielen Jahren merken wir, dass es so wichtig ist, den Herrn anzurufen. Aber wenn wir heute anrufen, O Herr Jesus, ist unsere Wertschätzung anders. Heute sagen, Herr, da merken wir auch, er ist unser König. Er ist unser König. Wenn ich jetzt sage, Herr, sehe ich den, der als Mensch gekommen ist, seine Fleischwerdung, sein Tod, seine Auferstehung, und der jetzt Herr ist über alle Gewalt. O Herr Jesus. Amen. Und wenn ich Jesus sage, ich weiß, Jesus heißt Yahweh, rettet. Gott rettet. Er ist der König. Der Retterkönig. Nur den König zu sehen, Herr, das macht mich bewusst, dass ich rebellisch bin. Und wenn ich Jesus sage, Retter, König, das ganze Jahr über können wir den Namen des Herrn ganz neu anrufen, seit heute Nachmittag. O Herr Jesus, Amen, Herr Jesus, du bist mein König und du bist mein Retter. Vor vielen Jahren, als er uns die Augen aufgetan hat über die Gemeinde, waren wir so bewusst, dass es falsch war, viele Denominationen zu haben. Aber unsere Vision war noch nicht absolut, noch nicht vollständig. Wir haben gesehen, dass Jesus so reich ist für jeden, der ihn anruft. Und dass es falsch war, Denominationen zu haben. Links, rechts, überall haben wir kühn verkündigt, wir müssen zum Ort zurückkommen, den Gott gewählt hat. In einem Ort gibt es eine Gemeinde. Nach so vielen Jahren sehen wir, das stimmt immer noch. Das ist ein Prinzip, das im Wort ist, von Apostelgeschichte bis Offenbarung, sehen wir dieses Prinzip immer noch. Es gibt nur einen König, nur einen Herrn. Er muss nur eine Gemeinde an einem Ort haben. Das ist kein menschliches Prinzip, sondern von Gott. gewählt. Aber der erste Punkt ist der Retterkönig. Das Prinzip der Gemeinde am Ort ist immer noch gültig. Das Reich, das der Herr haben will, muss auf der Erde zum Ausdruck kommen. Aber die erste Sache, die allererste Sache, die wichtigste zuerst, ist, dass der Herr unser König ist und unser Retter. Sonst können wir von diesem Prinzip sprechen, ein Ort, eine Gemeinde. Ja, aber welche Gemeinde? Der Herr will eine herrliche Gemeinde bekommen, wo er der König ist und unser Retter. Der Herr hat gesagt, Mose gesagt, tue alles genau nach dem Muster, den du gesehen hast. Mose musste die Stiftshütte aufbauen, aber ganz genau nach dem Muster. Und heute ist der Herr der Architekt, der Erbauer, der Baumeister, und wir können nicht bauen, wie wir wollen. Und er ist auch der Eckstein. Das heißt, alles muss nach ihm gemessen werden. Nach vielen Jahren, viel Erfahrung, nachdem wir viel die Anleitung gelesen haben in der Schrift, müssen wir merken, es ist nicht so einfach, die Gemeinde zu haben, aber wir müssen immer wieder zur Anleitung, zum Wort kommen, zum Plan. Manchmal wird wir ein Gerät kaufen, bekommen, wir wollen es sofort benutzen und wir gucken schnell in der Anleitung. Viele Leute, die gucken gar nicht die Anleitung, oder wie sagt man, ne? Die Beschreibung, wie es funktioniert. Manchmal kommt Pete zu mir, um mir zu helfen, ein Gerät zu machen, zu benutzen, und er kommt mit seinen Werkzeugen und so weiter, aber zum Schluss funktioniert es nicht, also zum Schluss muss man doch zur Einleitung kommen. Und dann denkt man, ach, hätten wir das am Anfang gemacht? Ah, es war notwendig, so zu anfangen, anders zu anfangen, und dann fängt man wieder von Anfang an und so weiter. Möge der Herr uns zeigen, dass das erste Stück, das wir aufbauen müssen, ist der Retterkönig, den Priesterkönig. Ja, ein Ort, eine Gemeinde, das ist das Wort. Durch viele Jahre, ja, am Anfang haben wir gedacht, es ist so einfach, wir sind die Gemeinde in der Stadt oder in einer anderen Stadt. Dann mussten wir erkennen, es ist nicht so einfach. Wir können uns so versammeln, aber es ist doch nicht einfach, nicht immer einfach. Man muss zurück zur Schrift kommen, und was kommt zuerst? Nicht das kommt zuerst, sondern der König kommt zuerst, die Person. Der Retterkönig ist der Erste. Wenn wir nicht er als Erster, als den Ersten haben, das funktioniert zum Schluss nicht, es geht nicht. Wir müssen annehmen, der Schrift zu folgen. Er muss unser König sein. Aber dieser König ist auch gleichzeitig unser Erretter. Wenn wir uns dafür hingeben, dass der Herr unser König wird, wenn er in allen Dingen in uns herrscht, wir werden ein Wunder sehen. Es wird funktionieren. Unser Schrank, den wir bauen, wird stehen können, weil wir richtig bauen. Wenn wir das nicht machen, das wird nicht funktionieren. Es gab eine Zeit früher, wo jemand uns einen super Apostel anzunehmen zwingen wollte. Das geht nicht. Nur der König funktioniert. Man darf nicht zwingen, jemanden oder etwas anzunehmen, auch nicht etwas oder jemanden zu verwerfen. Wir müssen den König annehmen. Das wird funktionieren. Dann an unserem Ort, wo wir sind, ist es möglich. Es ist möglich, überall. Aber der Priesterkönig muss den ersten Platz haben. Wenn er weiter liest, liest nicht nur der Anfang. Sonst liest er nur den ersten König, dann die ganze Beschreibung. In jedem Ort muss der Herr sein Zeugnis haben. Wir müssen aber weiterlesen bis zur Offenbarung und da sieht man eine Vision mit 7 Gemeinden. Am letzten Grauweekend haben wir schon das auf der Tafel gemalt. Da wird von 7 Gemeinden gesprochen, Ephesus, in Smyrna, in Pergamon, in Sardes, in Philadelphia und in Laodicea und was habe ich Thyatira vergessen. Und in der Mitte, nach der Schrift, nach der Anleitung, was finden wir? Den Priesterkönig, den Retterkönig. Er ist am Anfang. Er ist das Alpha, er ist aber da auch am Ende, er ist das Omega. Und nur er ist in der Mitte. Wir können eine wunderbare Gemeinde haben in Philadelphia. Aber Philadelphia in die Mitte kommt, das wird wunderbar sein. Wunderbar, weil Philadelphia wunderbar ist. Es ist die Bruderliebe. Du tust diese Gemeinde in der Mitte anstatt den Ritterkönig. Das ist, sie haben den Namen des Herrn, sie haben das Wort, sie haben die Bruderliebe, das wird alle anderen Gemeinden beeinflussen, wunderbar. Bis zum Punkt. Bis zum Punkt, wo vielleicht Philadelphia nicht mehr das alles hat und nicht bewahrt, was sie hat, das wird dann auch die anderen Gemeinden beeinflussen. Wie wir heute auch die katholische Kirche hat. Es ist komisch, dass eine Stadt Rom alle anderen Orten beeinflusst. Das entspricht nicht dem Muster. In der Mitte gibt es nicht Laodicea, Ephesus, Sardes, Thyatira und so weiter. Nur den Priesterkönig. Das ist die Vision, die uns leitet. Das heißt nicht, dass Philadelphia nicht seinen Platz hat, ihren Platz hat. Sondern diese Vision zeigt uns, dass der Zustand aller Gemeinde vielleicht verschieden sein kann. Aber nur der Retterkönig sich nicht ändert. Vielleicht geht es in Thyatira schlecht. Es gibt sogar die Tiefe Satans dort. Laodicea geht es nicht gut. Der Herr sagt, ich werde dich aus meinem Mund verwerfen. Aber es gibt Hoffnung. Der Herr klopft an der Tür, wenn Laodicea Buße tut. Der Herr kommt rein und feiert mit dieser Gemeinde. Es ist, da wird man mal halten mit ihm. Wenn eine Gemeinde Philadelphia ist, dann muss sie auch das bewahren und wachen. Wir müssen wachen, aber vor allem müssen wir den König Retter in unserer Mitte haben. Und wenn wir sehen, hier und dort, hier gibt es vielleicht verschiedene Zustände. Lasst uns nicht auf eine Gemeinde schauen, sondern auf den Retterkönig. Das ist der Muster. Und da sieht man, dass der Retterkönig in der Mitte ist von goldenen Leuchtern. Wenn ihr die Schrift liest, die Anleitung, werdet ihr sehen, dass es nicht nur den Priesterkönig oder den Retterkönig gibt, mitten unter den goldenen Leuchtern, aber in seiner Hand auch 7 Sterne. Nicht nur das Geheimnis der goldenen Leuchtern, sondern auch das Geheimnis der 7 Sterne. In der rechten Hand, nicht in deine Hand, in der Hand der Autorität des Retterskönigs. Diese Sterne sind die Boten der Gemeinde, die Ältesten. Der Herr ist der Architekt. Der Baumeister. Das heißt, er hat alle Pläne gemacht. Also lasst uns zu diesem Plan zurückkommen und lasst uns genau folgen. Genau wie Mose, der genau alles genau machen musste nach dem Muster. Der Herr ist auch der Erbauer. Er ist der Architekt, aber auch der Erbauer. Das heißt, wenn wir bauen, hat er uns gewarnt. Und Lulu kennt bestimmt unseren Bruder. Lulu kennt bestimmt diese Stelle. Das Psalm 127, da bauen wir umsonst. Das ist ein Psalm für das ganze nächste Jahr. Wenn nicht der Herr das Haus baut, dann bauen die bauen umsonst. Das heißt, wenn wir bauen, was wir tun, ist umsonst. Ihr könnt das Ende von Hebräer 12 lesen, da sagt der Herr, er ist ein verzehrender Feuer, der alles erschüttert. Warum erschüttert er alles? Weil sein Bau ist nicht mit Menschenhänden gemacht. Wenn die Menschenhand reinkommt, dann erschüttert der Herr alles, alle Dinge. Wir haben durch viele Jahre das oft erfahren. Wir haben das Werk des Herrn gesehen. Wunderbar, weil der Herr angefangen hat. Aber sobald die Hand des Menschen reinkommt, erschüttert der Herr alles. Also lasst uns bereit sein. Es gibt nicht mehr so viel Zeit. Es gibt nur so noch wenig Zeit. Wenn wir etwas durch unsere eigene Hand tun, das ist umsonst. Du kannst ein Haus bauen, sogar ein großes Haus vielleicht, und wir können wirklich sehr gut organisieren. Aber der Herr kommt und erschüttert, um damit das, was unerschütterlich ist, bleibt. Am Anfang von diesem neuen Jahr ist ganz nahe, das ist wirklich mein Gebet, Herr. Du warst so barmherzig mit mir. Ich möchte nicht mehr einen Tag verschwenden. Ich habe wirklich diesen Wunsch, mit dir zusammen zu arbeiten, mit dem Architekt, mit dem Erbauer. Das ist ein großes Geheimnis. Er ist der Erbauer. Er braucht aber welche, die mit ihm zusammenarbeiten, wie Paulus zum Beispiel. Und was sagt er? Ich, Paulus, ein Gefangener des Herrn. Der braucht solche Mitarbeiter, wie der Bruder gesagt hat, die beten und das Evangelium des Reiches verkündigen. Wir können dieses neue Jahr ihm weihen, indem wir sagen, Herr, wir wollen alles genau nach deinem Muster tun, zusammen mit dir arbeiten, damit du dein Reich errichten und dein unerschütterliches Reich errichten kannst. Dann werden wir auch sehen, wie der Herr heute etwas Einzigartiges baut, das nicht von Menschenhänden gemacht ist. Deshalb heißt es das himmlische Jerusalem. Kein Mensch kann das tun. Kein Mensch. Aber er ist fähig und in seiner Größe hat er gewählt, uns mitzunehmen. Uns alle. Er braucht unsere Mitarbeit. Wir müssen aber alles nach dem Muster tun und durch ihn. Sonst wird er alles erschüttern. Wollt ihr das ganze Jahr weihen und am Ende kommt der Herr und erschüttert alles und alles fällt runter? Ich möchte das nicht. Nicht mal einen Monat. Ich möchte ihm sagen, Herr, ich gebe dir mein Herz. Ich will mit dir zusammenarbeiten. Ich will nicht nur ein Berufener sein, sondern ein Auserwählter, der treu ist, um zum Retterkönig zu kommen. Wenn wir das tun, werden wir ein Werk sehen, das nicht von Menschenhänden gemacht ist, sondern was sein Werk ist. Und zum Schluss lesen wir noch Hebräer 2, Vers 1.
C'est pourquoi nous...
Darum sollen wir desto mehr auf das Gehörte achten, damit wir nicht daran vorbeitreiben. Amen. Nicht vorbeitreiben. Auf Französisch ist weggezogen zu werden. Der Herr hat schon viel zu uns gesprochen, deshalb müssen wir desto mehr auf das Gehörte achten, damit wir nicht weggezogen werden, vorbeitreiben. Hier heißt es nicht herausgezogen mit Gewalt, sondern weggenommen wie ein Boot, das am Ufer ist und das mit Wellen, mit den Wellen langsam weggenommen ist. Wenn du nicht schnell reagierst, ist er immer weiter weg, bis er sehr weiter geht. Wenn wir nicht darauf achten, wenn wir nicht am Wort, auf das Gehörte achten, aktiv, dann werden wir weggezogen werden, sehr weit von diesem Wort. Kapitel 3, Vers 6. 5 zuerst. 3, 5 und 6. Und Mose war zwar treu in Gottes ganzem Haus als Diener. Wenn der Herr das von uns sagen möchte, könnte, das wäre ein wunderbares Zeugnis schon mal. Zum Zeugnis für das, was einst gesagt worden sollte. Christus aber ist treu als Sohn über sein Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir den Freimut und den Ruhm der Hoffnung bis ans Ende festhalten. Wir müssen festhalten. Bis zum Ende, bis ans Ende. Was für den Herrn zählt, ist nicht, wie viel wir in der Vergangenheit voll treu waren, sondern bis ans Ende. Vielleicht warst du ein Jahr treu, 10 Jahre treu, 20 Jahre treu, 40 Jahre treu. Aber in den Augen des Herrn muss es bis ans Ende sein. Vielleicht warst du im letzten Monat treu, aber für den Herrn zählt, wenn ist heute. Und zum Schluss können wir noch zwei Verse lesen, 14 und 15. Denn wir sind Mitteilhaber des Christus geworden, wenn wir wirklich die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Solange es heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verhärtet eure Herzen nicht wie bei der Verbitterung. Heute. Was zählt, ist heute. Wir haben vom nächsten Jahr gesprochen. Das ist gut, das Jahr zu weihen, ihm das Jahr zu weihen. Aber selbst morgen gehört uns nicht. Gestern ist schon vorbei. Es ist fertig, vorbei. Manchmal versucht der Herr uns zum Gestern zurückzubringen. Er legt eine Schuld auf uns gestern, morgen. Aber das soll uns nicht beeinflussen. Es ist vorbei. Durch das Blut Christi ist gestern beendet. Wenn wir im Licht sind und vor dem Herrn bekennen, was nicht in Ordnung war gestern, und dem Herrn sagen, ich nehme dein Gericht an, ich richte, was du richtest, was du beurteilst, danke, dass dein Blut mich reinigt, dann ist gestern beendet. Auch eure Treue von gestern, vergisst es, das existiert nicht mehr. Gestern, morgen, das ist nur die Zukunft, das gehört uns nicht. Vielleicht sind wir sogar nicht mehr da. Der Herr gibt uns heute. Morgen, ihr kennt das. Morgen ist immer morgen, immer weiter morgen. Morgen gebe ich mich dem Herrn hin. Morgen ändert sich alles. Morgen höre ich auf damit und so weiter. Morgen, morgen. Das heißt eigentlich nie. Nein, nicht morgen. Nicht morgen geben wir uns hin, sondern heute. Amen. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Ehre sei Gott. Wir können jetzt, heute, eine kleine Zeit nehmen, um uns dem Herrn zu weihen, ihm unsere Herzen zu geben, dass sein Reich offenbart wird nach seinem Muster, dass der Feind gebunden wird und überwunden wird, gebunden jetzt durch unsere Gebete, gebunden während des tausendjährigen Reiches und dann in den Feuerpfuhl geworden für die Ewigkeit. Der Herr ist fähig, das zu tun. Er hat uns dazu berufen. Lass uns diese kleine Zeit jetzt nehmen zum Gebet.